machen wir eine Power Hour. Das haben wir immer auf dem Konfi-Castle gemacht. Wir beschäftigen uns in einer Power Hour mit einem Bibeltext. Mit Hilfe von 5 Schritten. Der erste Schritt ist Bibeltext lesen.
Dann 2 Minuten Klappe halten und über den Bibeltext nachdenken.
Danach könnt ihr euch miteinander austauschen und Fragen oder Aussagen zum Text sammeln.
Dann ist die Ausquetschrunde, da kommt dann Herr Kampe nach vorne und Sie dürfen ihn dann Fragen stellen. Da werden 2 Konfis von uns rumlaufen mit Mikros und Sie dürfen dann Fragen stellen an Herr Kampe.
Und danach sagt noch Herr Kampe, was ihm wichtig ist. Habt ihr es verstanden? Als erstes wird der Bibeltext vorgelesen, danach wird 2 Minuten Klappe gehalten und ihr könnt in der Zeit über den Bibeltext nachdenken. Dann könnt ihr euch miteinander austauschen und Fragen zum Text sammeln. Dann ist die Ausquetschrunde. Und dann sagt noch Herr Kampe, was ihm wichtig ist. So, dann fangen wir jetzt an mit Bibellesen und der Bibeltext wird von 3 Konfis vorgelesen.
Jesus wird von Pilatus verhört. Das Verhör vor Kaiphas endete in den frühen Morgenstunden. Danach wurde Jesus in das Prätorium, den Palast des römischen Statthalters, gebracht. Seine Ankläger gingen nicht mit ihm hinein, weil sie sich nicht verunreinigen wollten. Sie hätten sonst nicht an den Passafeierlichkeiten teilnehmen dürfen. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Was habt ihr gegen diesen Mann vorzubringen? Wir würden ihn dir nicht vorführen, wenn er kein Verbrecher wäre, gaben sie zurück. Dann führt ihn ab und verurteilt ihn nach euren eigenen Gesetzen, erklärte Pilatus. Unser Gesetz erlaubt es uns nicht, jemanden hinzurichten, erwiderten die Juden. Damit erfüllte sich die Voraussage von Jesus über die Art, wie er sterben würde.
Pilatus ging wieder in das Prätorium und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn. Jesus erwiderte, bist du selbst auf diese Frage gekommen oder haben dir andere von mir erzählt? Bin ich etwa ein Jude, entgegnete Pilatus. Dein eigenes Volk und ihr oberster Priester haben dich hergebracht. Warum? Was hast du getan? Darauf antwortete Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätte mein Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Pilatus entgegnete, dann bist du also doch ein König. Jesus bestätigt, du sagst es, ich bin ein König, dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind.
Da fragte Pilatus, was ist Wahrheit? Dann ging er wieder zu den Leuten hinaus und sagte zu ihnen, er ist keines Verbrechens schuldig. Ihr habt doch den Brauch, mich jedes Jahr zum Passafest, um die Freilassung eines Gefangenen zu bitten. Wollt ihr, dass ich euren König der Juden freilasse? Aber sie schrien, nein, nicht diesen Mann, sondern Barabbas. Barabbas war ein Verbrecher. Daraufhin ließ Pilatus Jesus auspeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus langen Dornzweigen, setzten sie ihm auf den Kopf und legten ihm ein purpurfarbenes Gewand um. Dann spotteten sie, sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihn mit den Fäusten. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu den Leuten, ich lasse ihn jetzt zu euch hinausbringen, damit ihr wisst, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Dann kam Jesus heraus, er trug die Dornenkrone und das Purpurgewand, und Pilatus sagte, hier ist er, der Mensch.
Jetzt ist dann 2 Minuten Klappe halten und über den Bibeltext nachdenken.
Jetzt könnt ihr euch miteinander austauschen und Fragen oder Aussagen zum Text sammeln.
So, jetzt ist dann die Ausquetschrunde, da bitte ich den Herr Kampe dann nach vorne. Und jetzt gehen dann zwei Konfis von uns rum mit zwei Mikros und sie können sich dann melden, wenn sie Fragen zum Text haben und Herr Kampe wird die Fragen dann beantworten, wenn er kann.
Versuchen.
Also, welche Wahrheit ist in dem Text gemeint? Weil Wahrheiten gibt es ja viele. Und es ist aber ganz explizit, dass Jesus die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist eine. Deswegen, auf welche Wahrheit bezieht sich das?
Ja, Jesus hat vorher schon im Johannesevangelium von sich selber gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das heißt, er meint erstmal auch sich selbst. Also, dass man erkennen soll, wer er selbst ist. Das ist für ihn immer die wichtigste Wahrheit. Wenn er von Wahrheit redet, dann meint er sich selbst. Das ist das Besondere im Christentum, dass die Wahrheit ist nicht irgendwie ein Lehrsatz, der dasteht und dem man dann glauben muss oder auch nicht, sondern die Wahrheit ist eine Person. Also, wenn man mit der Wahrheit leben will, dann lebt man mit Jesus. Und genau das ist das, was Pilatus hier nicht verstanden hat. Deswegen hat er einfach gesagt, ja, was soll schon Wahrheit sein? Jeder hat so seine eigene Wahrheit. Es ist auch eigentlich schon ziemlich postmodernes Denken, wo jeder sagt, ich habe meine Wahrheit für mich, der Arne hat seine Wahrheit für sich und jeder hat so seine Wahrheit. Jesus sagt, das kann schon sein, dass jeder auch einen bestimmten Blickwinkel auf die Wirklichkeit hat. Aber das Wichtige, um das zu erkennen, was wirklich wichtig ist, da müsst ihr einfach auf mich schauen. In der Beziehung zu mir, da habt ihr die Wahrheit, die zählt. Das kann für jeden eine persönliche Beziehung sein, also eine individuelle und deswegen auch ein bisschen andere. Aber es bedeutet, in der Beziehung zu Jesus zu leben, dann ist man auf dem wahrhaftigen Weg.
Gleich ganz am Anfang, in Vers 28 steht es, dass die Juden hin sind zu einem Richtersaal in der Übersetzung und aber nicht mit reingehen, weil sie unrein werden würden. Weshalb?
Ja, also es gibt da ganz viele verschiedene Reinheitsvorschriften. Der Kontakt zwischen Juden und Heiden hat die Juden noch nicht sofort unrein gemacht, aber der Kontakt mit also Juden sind nicht in ein heidnisches Haus gegangen, weil, und da ich muss ein bisschen ausholen, die Juden haben immer noch einen Zaun um das Gesetz gebaut, so nennen das die Juden. Das heißt, die halten nicht nur die eigentlichen Gesetze, so wie sie in der Bibel stehen, sondern sie bauen noch einen Zaun weiter außenrum, das heißt, sie halten einfach noch mehr als gefordert ist. Im Prinzip hätten sie auch in heidnische Häuser reingehen dürfen, aber weil es da vor allem in großen Häusern wie Palästen, wo auch viele verschiedene Menschen wohnen, da war es wohl damals üblich, dass man Fehlgeburten im Haus beigesetzt hat. Und der Kontakt mit Leichen war verboten und hat verunreinigt. Und wenn man mit Toten zusammengekommen ist, dann hat es auch nicht ausgereicht, sich zu waschen, sodass man am Abend wieder rein war, sondern da hat man eine Reinigungsphase von einer ganzen Woche, von 7 Tagen gebraucht. Und für den Fall, dass in diesem Palast tatsächlich Frühgeburten beigesetzt worden wären, hätte man sich mit Leichen verunreinigt und dann hätte man eine Woche gebraucht. Und weil man das nicht genau wusste, ist man gar nicht erst reingegangen. Und die spannende Frage ist natürlich auch, lachen wir darüber oder sagen wir, also über diese Reinheitsvorschriften, die auch noch extra verstärkt wurden, oder sagen wir, eigentlich würde es uns auch gut tun. Wir können ja sagen, ja, nur weil man mit einem Toten in Berührung gekommen ist, kann man doch danach wieder ins normale Leben gehen. Ich würde sagen, es tut auch uns gut, wenn wir nach so einer Begegnung eine Auszeit haben. Ja, und das war eine Auszeit für die, dass sie gesagt haben, sie nach dem Kontakt mit Toten muss ich mich erstmal zurückziehen und für mich nachdenken. Und das wurde halt Unreinheit genannt. Später war ich dann wieder rein und kann wieder am alltäglichen Leben teilnehmen. In dem Fall war es einfach, es war so üblich, man geht nicht in heidnische Häuser und deswegen bleibt man draußen. Ich weiß, die Zeit für diese Frage ist schon abgelaufen, aber ich sage trotzdem noch was dazu. Und zwar, das macht es auch spannend. Also wenn man mal beobachtet, wie hier diese Szenen ablaufen, die auch auf dem Textblatt hier stehen, es ist ein ständiger Wechsel von innen und außen. Manche Szenen spielen sich innen im Prätorium ab und manche spielen sich außerhalb des Prätoriums ab. Immer abwechselnd in schneller Folge. Und das ist auch noch eine besondere Erzählkunst hier vom Evangelisten Johannes. Die kommen von draußen und gehen nicht hinein, deswegen kommt Pilatus hinaus. Und die erste Frage oder die erste Diskussionsrunde zwischen den Hohenpriestern und Pilatus findet draußen statt. Aber Jesus geht rein. Oder Jesus ist drinnen und der Pilatus geht auch wieder mit rein und unterhält sich mit ihm innen. Und dadurch, dass die Hohenpriester nicht mit reingehen, schließen sie sich selber auch aus von dem, was da gesagt wird. Jesus sagt da nämlich ganz wesentliche Sachen in dieser Szene und dann geht es nochmal raus und rein. Und wieder drin sagt Jesus immer zu Pilatus die wesentlichen Sachen und indem die nicht reinkommen, heißt es auch, die hören das ja gar nicht. Die hören gar nicht auf das, was eigentlich, worum es hier eigentlich geht. Die sehen in Jesus nur äußerlich einen Verbrecher und hören gar nicht auf das, was er zu sagen hat, was er auch ihnen zu sagen hat und was ihnen gilt.
Ich habe noch mal eine Frage zu diesem Gebot, dass man nach den jüdischen Gesetzen nicht hinrichten darf. Gilt das generell oder hat das mit dem Passafest zu tun?
Ja, also das ist nicht ein jüdisches Gebot, wie zum Beispiel, dass wir Juden gehen von uns aus nicht in ein heidnisches Haus, sondern das war Besatzungsrecht. Also die Römer waren ja Besatzungsmacht, die haben über alles bestimmt, welche Gesetze in Israel gelten durften und welche nicht. Also nach jüdischem Recht selbst hätten die sehr wohl die Todesstrafe vollziehen können, aber die Römer haben gesagt, dieses Recht behalten wir als Besatzungsmacht uns vor. Also wir nehmen euch euer eigentliches Recht weg, selber die Todesstrafe durchzuführen. Das nennt man Jus Gladii, also das Recht des Schwertes. Also wer hat die Macht, Todesurteile zu vollziehen? Und die Römer haben gesagt, das ist ein Zeichen dafür, dass wir hier das Sagen haben, dass ihr das nicht mehr selber machen dürft. Ihr habt eure eigene Gerichtsbarkeit für so die Kleinigkeiten, für Straßenräuber, für irgendwelche kleinen Bestrafungen und erst recht habt ihr das Recht, eure religiösen Dinge unter euch zu behandeln, aber die Todesstrafe, das machen wir selbst, das geben wir euch nicht. Anne, du hättest schon mal nach hinten gehen können, ganz hinten war eine Frage. Es war schon die gleiche, okay.
Ich habe eine Frage zu dem letzten Satz, wo Pilatus Jesus rausführt und er sagt, hier ist er, der Mensch. Warum ja. Nennt Pilatus denn Jesus der Mensch?
An dieser Stelle wird auch deutlich, was eigentlich auch in der ganzen Szene so ein bisschen durchgeht. Es läuft auf verschiedenen Ebenen. Also das eine ist, Jesus wird als König verspottet, aber indem man ihm zu einer Karikatur eines Königs macht, wird zugleich klar, er ist tatsächlich ein König. Nur eine andere Art König, als man denkt. Und das ist hier auch am Schluss so. Pilatus sagt vielleicht nur, hier ist dieser Mensch, ja, also dieser Typ. Ja, also ihr habt mir da irgend so einen Typ zugesteckt und hier habt ihr ihn jetzt. Also das ist das, was Pilatus eigentlich sagt. Also wörtlich heißt es nur, also das ist ja der berühmte Satz, Ecce Homo, siehe Mensch, Ecce Homo. Man kann auch übersetzen, oder Luther hat übersetzt, was für ein Mensch, seht welch ein Mensch. Da ist dann noch viel mehr draus geworden, als Pilatus eigentlich gesagt hat. Aber durchaus im Sinne des Johannesevangelisten, weil er hier ständig zeigen will, dass noch viel mehr hinter dem steht, als was offensichtlich passiert. Ja, Jesus wird als König verspottet, aber er ist ein echter König. Und hier sagt er, hier habt ihr diesen Typ, diesen irgendeinen Menschen, den ihr mir gegeben habt, habt ihr ihn und lasst mich in Ruhe, hier ist er jetzt. Aber darüber hinaus bedeutet es, was ist das eigentlich für ein Mensch? Er ist doch mehr als ein Mensch. Deswegen gibt es auch das Lied, was für ein Mensch, was für ein Gott. Er ist Gott und Mensch zugleich. Er ist der wahre Mensch, der das Menschsein an sich verkörpert. Deswegen dürfen wir auch versuchen, ihm nachzueifern, so zu werden wie Jesus. Und das Interessante ist ja eben diese doppelte Ebene. Ja, Pilatus sagt mehr, als er selber gemeint hat.
Wieso ist es Jesus in Vers 34 so wichtig, ob die Frage von, also ob diese Aussage von Pilatus kommt oder von irgendjemand anderem?
Ja, da geht es darum, wer erkennt welche Wahrheit, und zwar auch wieder auf den verschiedenen Ebenen. Also ist Pilatus eigentlich bereit, diese Wahrheit für sich zu akzeptieren? Also kommt er selber drauf? Hat ihm irgendjemand was gesagt? Oder was haben eigentlich die Leute vom, die Hohen Priester, die Leute vom Hohen Rat gesagt? Also es bereitet auch vor, dass Pilatus dann sagt, bin ich etwa ein Jude? Also er will sich da raushalten. Und es ist nochmal klar, das eine sind die Juden, das andere sind die Heiden. Also Pilatus repräsentiert ja auch alle anderen Völker, die Römer und alle anderen nicht-jüdischen Völker. Und in diesen ganzen Gesprächen geht es auch darum, wie steht das eigene Volk von Jesus zu ihm und wie stehen die anderen Völker zu ihm. Und da sind die jeweils auch Repräsentanten dafür. Und Jesus stellt diese Frage, damit dann insgesamt klar wird, alle haben ihn nicht verstanden. Also sowohl das eigene Volk von Jesus, die Juden, haben ihn abgelehnt, als auch die Heiden und die Römer haben ihn hier auch abgelehnt. Und alle haben ihren Anteil an dem, was dann passiert. Also das wird mit dieser Frage vorbereitet. Also er sagt nur, wo hast du denn diese Anklage her? Hast du schon, also bist du selbst drauf gekommen, dass ich ein König sein könnte? Aber es stellt sich raus, nein, sondern man hat es ihm einfach gepetzt. Und damit ist dann klar, also alle sind gegen Jesus.
Und jetzt sagt der Pfarrer Kampe noch, was ihm wichtig ist.
Ja, wir sind in der Passionszeit, unverkennbar von dem, was hier als Bibeltext drankommt, auch von den Liedern, die wir heute singen. Schon seit Aschermittwoch, aber es wird immer deutlicher, eben auch von den Predigttexten her. Und am nächsten Sonntag, am Palmsonntag, beginnt ja dann damit auch schon die Karwoche. Und der Weg, den Jesus gehen muss, der ist jetzt schon klar und der wird immer deutlicher. Viele Kleinigkeiten kommen zusammen, auch hier in diesem Text, und steigern sich und es läuft alles auf das eine zu. Jesus wird sterben müssen, das wissen wir schon. Johannes stellt ja Einzelszenen zusammen, das ist ja auch hier an diesem Text das Interessante, also mit dem draußen drin immer viele Einzelszenen. Und das zeigt deutlich, egal was auch passiert und wie es jetzt auch weitergeht und was jetzt als nächstes kommt, das Unglück nimmt seinen Lauf, also wie ein Zug, der immer schneller fährt und keiner kann ihn bremsen. Der Unglückszug saust immer bedrohlicher, immer schlimmer auf das Ziel zu und die Katastrophe wird irgendwie immer unausweichlicher. Und wenn ich mir das so anschaue, wie es hier weitergeht, also Jesus verteidigt sich nicht richtig und hier kommt noch ein Vorwurf und jetzt verspotten die ihn auch noch und dann kommen noch draußen die Leute, die rufen Kreuzige, das ist direkt jetzt nach dem Text, so wie es weitergeht. Also ich habe da eigentlich Lust, die Notbremse zu ziehen. Ich habe den Eindruck, dass das läuft alles so dahin und irgendjemand müsste doch mal sagen, wie es wirklich ist. Und ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen. Wenn Sie so den Eindruck haben, das ist jetzt alles im falschen Fahrwasser, aber ich komme da einfach nicht mehr raus. Ich erinnere mich da an mein erstes theologisches Examen, als ich im Fach Neues Testament die erste Frage falsch verstanden habe und irgendwie nicht so recht in die mündliche Prüfung reingekommen bin. Und dann sind die Fragen immer leichter geworden. Und also wer schon mal eine mündliche Prüfung hatte, das ist ein schlechtes Zeichen. Die Fragen immer leichter werden, dann bedeutet das, vielleicht weiß er ja irgendwann wenigstens mal noch die leichteste Frage. Und da habe ich gemerkt, also irgendwas läuft jetzt schief. Aber ich habe es dann nicht mehr so richtig geschafft, das nochmal in der knappen Zeit umzudrehen, dass die Fragen wieder schwerer werden und mir mehr zugetraut wird. dass ich die Prüfer überzeugen konnte, eigentlich weiß ich mehr. Und so war das dann die schlechteste von allen Einzelprüfungen. Und da hätte ich auch gern die Notbremse gezogen und irgendwie nochmal neu angefangen. Und vielleicht ist das aber ein harmloses Beispiel. Leider gibt es das viel zu oft, dass wir merken, oh, die Situation wird immer schlimmer. Das läuft hier voran irgendwie ins Verderben rein und ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen kann. Ich weiß nicht, wie ich diesen Unglückszug anhalten soll. Ich finde einfach keine Notbremse. Lauter Missverständnisse, alles verstärkt sich gegenseitig. Wer hat hier die Notbremse gezogen? Pilatus nicht, er hätte das gekonnt. Pilatus hätte den Hohen Rat wegschicken können und sagen, also so einen Quatsch mache ich nicht mit, der ist unschuldig, der wird jetzt auch freigesprochen, lasst ihn in Ruhe. Hätte er machen können, wollte er aber nicht, weil er sich nicht mit den Leuten in Konflikt bringen wollte. Deswegen hat er ihnen einfach nach dem Mund geredet und getan, was sie wollten. Jesus selbst hat sich auch nicht so scharf verteidigt, wie er es hätte tun können. Ja, er redet ja schon auch ziemlich rätselhaft, was wir hinterher so mühsam jetzt langsam verstehen, aber wo man jetzt nicht erwarten kann, dass Pilatus es damals verstanden hat und ihn sofort freigesprochen. Also Jesus selbst hätte vielleicht auch so eine Art Notbremse ziehen können, indem er deutlich gesagt hat, hört jetzt auf, lasst mich frei, ich habe damit nichts zu tun, hat er nicht getan. Seine Jünger hätten auch nicht oder haben auch nicht die Notbremse gezogen, denn sie waren geflohen. Und sie haben deswegen auch gar nichts mehr getan. Und Gott hat auch nicht die Notbremse gezogen, sondern er hat es einfach so laufen lassen. Und ich glaube, das ist mit die wichtigste Botschaft dieses Abschnitts. Es läuft auf eine Katastrophe zu, aber Gott tut nichts. Denn diese Erfahrung machen wir auch häufig. Krankheiten, die zum Tod führen. Die Krankheiten, die auch vorher schon unmenschlich verlaufen, aber Gott tut nichts. Lebensumstände, die aus welchem Grund auch immer unerträglicher werden, aber Gott unternimmt einfach nichts. Und warum nicht? Das kann man fragen in diesem Bibeltext. Warum hat nicht irgendjemand die Notbremse gezogen vor der Kreuzigung? Und in unseren Lebenssituationen kann man das auch fragen. Warum tut Gott nichts? Und manche antworten, weil er es nicht kann. Manche antworten, weil es ihn gar nicht gibt. Das Johannesevangelium hat eine ganz andere Antwort. Und der Schlüssel liegt darin, dass Jesus einerseits als derjenige bezeichnet wird, der hier viel leiden muss. Es ist ganz klar, also was Jesus hier angetan wird, dann auch im Weiteren, spätestens die Kreuzigung, das ist menschenverachtend. Aber zugleich wird er auch eben immer auf diesen doppelten Ebenen auch als der König beschrieben. Also als derjenige, der auch souverän über allem steht. Also in Vers 32 heißt es ja, er wusste, was passieren würde. Also als er gesagt hat, damit erfüllte sich die Voraussage von Jesus über die Art, wie er sterben würde. An solchen Dingen wird klar, Jesus bleibt souverän. Er ist zwar der Verspottete und zugleich ist er eigentlich der Herr über alles. In Vers 37 sagt er dann selbst auch noch, ich bin ein König. Ja, so wird er eben dargestellt als die Karikatur eines Königs und zugleich als ein wahrer König. Und vorher hat er mal gesagt, dass er erhöht werden wird. Also das Johannesevangelium versteht die Kreuzigung von Jesus als seine Erhöhung, als seine Intronisation fast schon. Und das bedeutet, mitten im größten Leid geschieht das Entscheidende. Gerade da ist Gott da, gerade da handelt Gott, gerade da wirkt Gott, indem er die Herrlichkeit vorbereitet. Und deswegen zieht er nicht die Notbremse, damit Gott gerade auch im Schwierigen handeln kann. Für das Johannesevangelium ist es ganz klar, Gott hat nicht die Notbremse gezogen, damit durch Kreuz und Tod hindurch die Auferstehung erfolgen kann. Denn nur durch die Auferstehung wird klar, was Gott tatsächlich mit dieser Welt vorhat. Er will sie nämlich erlösen und er befreit sie und er überwindet den Tod. Wenn Jesus gar nicht erst am Kreuz gestorben wäre, hätte Gott auch dieses Zeichen nicht geben können. Das ist für mich das Wichtigste an diesen Szenen. Eins kommt zum anderen, es sieht schlimm aus, es ist auch schlimm, aber Gott bleibt trotzdem Herr des Geschehens. Und letztlich führt er alles zum Guten. Und das ist die Botschaft auch für unser Gefühl, wenn wir denken, ein Missverständnis kommt zum anderen und wir können einfach nicht mehr die Notbremse ziehen. Ja, darin ist das ist die Botschaft, so war es hier auch und Gott hat es trotzdem noch zum Guten geführt. Und weil es hier so war, kann er es bei uns auch tun. Wenn Sie mir Ihr Leiden erzählen und mich fragen, wozu das denn bitte schön gut sein soll, da werde ich ganz oft antworten müssen, ich weiß es nicht. Ich sehe nichts Gutes da drin. Also bitte, es geht nicht darum, irgendwas zu verharmlosen oder schön zu reden. Ich habe auch ganz häufig keine Antwort. Aber in solchen Fällen kann ich auf Jesus zeigen und kann sagen, bei ihm war es auch nicht anders. Nur, dass es bei ihm gut ausgegangen ist. Und daher vertraue ich darauf, dass es auch bei dir gut ausgehen wird. Wenn Gott die Notbremse hätte ziehen wollen, was hätte er tun sollen? Waffenknechte, Diener heißt es hier, schicken, die Jesus vom Kreuz runterholen? Wäre das die Lösung gewesen? Nein, denn dann hätte der Vorwurf ja zugetroffen, den man ihm gemacht hat, nämlich, dass er mit Gewalt gegen die Römer vorgehen will. Also wenn da wirklich Soldaten gekommen wären, die ihn runtergeholt hätten. Gott hat die Notbremse gezogen, aber später als gedacht. Nämlich erst nachdem Jesus gestorben war. Gott hat etwas getan, was niemand erwartet hätte, was völlig außerhalb des Vorstellungshorizonts war. Und das ist der entscheidende Punkt. Gott zieht nicht dann schon die Notbremse, wenn wir es tun würden. Er hat ungeahnte Möglichkeiten. Er hat Jesus vom Tod auferweckt. Das hätte vorher keiner gedacht. Das war etwas viel Größeres, als ihn vom Kreuz runterzuholen, vielleicht mit Waffengewalt. Also Soldaten waren damals allgegenwärtig, dass da irgendwelche kommen und gegeneinander kämpfen und die siegreiche Armee sagt dann, jetzt holen wir den runter. Das wäre menschlich vorstellbar gewesen. Aber Gott macht etwas Größeres, als menschlich vorstellbar war. Damit hatte niemand gerechnet. Gott tut etwas, wovor alle nur staunen konnten. Und ich bin überzeugt davon, und auch die Geschichten von heute, diese Einzelszenen bestärken mich darin, Gott wird auch in unseren Problemen etwas tun, das wir noch gar nicht erahnen können. Da wartet noch etwas unvorstellbar Schönes und Überwältigendes auf uns. Und ich kann nicht sagen, was, weil es unseren Vorstellungshorizont übersteigt. Ich hätte damals auch nicht sagen können, dass Jesus auferstehen wird. Aber wie Gott durch alles Schlimme hindurch Herr des Geschehens geblieben ist, auch wenn man es damals erstmal nicht erkennen konnte, das beeindruckt mich und das tröstet mich und das gibt mir Zuversicht auch für alle meine Probleme. Und deswegen, wir sind in der Passionszeit und das mag nicht die angenehmste Zeit im Kirchenjahr sein, aber diese Zeit nimmt alles ernst, was uns zu schaffen macht. Sie geht nicht leichtfertig über unser Leid hinweg. Sondern sie sagt, in all dem, was dich bedrückt, auch in all deiner Trauer, da ist Jesus bei dir, weil er es selbst erlitten hat, weil er weiß, was das bedeutet. Und diese Zeit zeigt auch auf das Licht am Ende des Tunnels. So wie bei Jesus durch alle dieses Schlimmes hindurch es dann doch noch zu einem überwältigend guten Ende geführt hat, so wird es auch bei dir sein. Wann und wie, das liegt bei Gott. Aber er hält die Fäden der Geschichte in der Hand. Auch die Fäden deiner Lebensgeschichte. Das ist mir wichtig geworden. Amen.